Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und einen wunderschönen guten Morgen vom Knochenjob-Podcast aus dem Norden der Republik. Mein Name ist Dennis Jacobs, ich bin vom Beruf Heilpraktiker für Osteopathie. Mir gegenüber aus dem wunderschönen Stade Klaas Stechmann, der Gleiche aus der gleichen Zunft. Lieber Klaas, ich weiß nicht, wie viel Kontakt du zum Gesundheitsamt in deiner Region schon hattest.
So wenig wie möglich.
Bei mir in Altona, wo meine Praxis ist, ist das schon eine ziemliche Chaostruppe, muss ich sagen. Jahrelang war es so, wenn man irgendwas anmelden wollte und die offizielle Telefonnummer dieser Behörde angerufen hat, kam ein Piep, Piep. Die Speicherkapazität dieses Telefongeräts ist voll. Tut, tut, tut.
Das war auch eine Telefaxnummer angerufen.
So ungefähr war mein Kontakt zum Gesundheitsamt. Und jetzt gibt es eine neue Person, die mal so ein bisschen aufräumt. Und die hat erstmal an alle Praxen einen Bogen mit Aktualisierungswunschdaten umgeschickt. Und da habe ich dann so meine Daten eingegeben und siehe da, schwuppdiwupp, es fehlte noch die ein oder andere Urkunde, die ich jetzt nachreichen muss. Und gestern hab ich gearbeitet in der Praxis, meine Kollegin kam zwischendurch zu mir in den Raum und sagte, Dennis, wir sind gerade vom Gesundheitsamt gecheckt worden. Und ich schon so, what? Was ist los? Und dann zwinkerte sie mit den Augen und sagte, nee, da war eine Dame, die arbeitet jetzt beim Gesundheitsamt und die hat mit dir Kontakt gehabt und war in diesem Zuge auch auf unserer Internetseite, fand das alles ganz interessant und hat sich privat einen Termin gebucht und hat sich dann geöffnet und auf Nachfrage gesagt, dass sie beim Gesundheitsamt arbeitet, wo meine Kollegin dann schon sagte, boah, da habe ich erstmal panisch einen Ring abgezogen, mir die Hände desinfiziert und nochmal gelüftet. Und da musste die Dame vom Gesundheitsamt schon ein bisschen schmunzeln und sagte, nee, ich bin jetzt hier privat und alles ist gut. Aber ja, das als kleine Anekdote zum Einstieg.
Ja, da habe ich auf jeden Fall Bammel vor. Ich muss sagen, Kontakt zum Gesundheitsamt immer gut gewesen. Ich habe während der Corona-Pandemie immer mal wieder dort angerufen, um mich zu versichern, dass ich noch weiter arbeiten darf. Das ging ganz gut alles. Und jetzt wurde immer mal wieder gesagt, ja, wir melden uns bald für einen Termin, für einen Besuch. Und da ist noch nichts passiert. Ich habe alles startklar natürlich, Hygienepläne, ja. Desinfektion, dies, das natürlich. Aber lieber ist es mir, wenn da keiner seinen Rüssel reinsteckt bei mir.
Das ist so ein Thema, wo ich tatsächlich ChatGPT mal gewinnbringend für mich genutzt habe, indem ich gesagt habe, das und das ist meine Praxis, das und das mache ich inhaltlich. Schreib mir bitte einen Hygieneplan, der konform ist zu meinem Gesundheitsamt. Und dann hat er mir innerhalb von 3 Sekunden 5 Seiten ausgespuckt. Das haben wir unterfackelt und das ist jetzt bei uns in der Praxis etabliert. Also das kann man schnell erledigen.
Mittlerweile schnell machen lassen. Ja, sehr ja. Top. Ähnliches Happening hatte ich mit dem Finanzamt. Ja, ich hatte eine Steuerprüfung. Habe ich schon mal hier erwähnt. Es ist auf jeden Fall eine der belastendsten Zeiten meines beruflichen Lebens gewesen. Trotzdem netter Kontakt. Der Beamtin ist später auch Patient geworden. Das ist, also so schlimm war es dann jetzt auch nicht. Ja. Und Ende vom Lied war, ich habe sogar noch was zurückbekommen. Wer hätte das gedacht? Das ist,
ja, es ist schon interessant. Und auch bei diesem Gesundheitsamt Prüfungen, da melden die sich, glaube ich, 6 Wochen vor der Prüfung an. Und dann hast du immer noch Zeit, einmal mal feucht durchzukärchern durch die eigene Praxis. Also das sollte machbar sein. Mhm. Und naja, gut, wenn du so grob fahrlässig gehandelt hast und bei dir hinten auf dem Kartoffelacker invasive Techniken anwendest, dann ist spätestens dann der Zeitpunkt gekommen, um sich nochmal zu hinterfragen.
Richtig.
Ja. Apropos invasive Techniken, Klaas, du warst im Einsatz der Bildung unterwegs und hast eine Fortbildung gegeben. Wie war das?
Es war cool, hat richtig Spaß gemacht. Es war eine Fortbildung zum Thema Dry Needling, myofasziale Triggerpunktbehandlung mit Hilfe einer Akupunkturnadel. Darum geht es, dass man halt möglichst präzise mit dieser Nadel den Punkt erwischt. Und das hatte ich jetzt am vergangenen Wochenende mitten in der Hamburger City gemacht. Wir saßen über der Spitaler Straße, konnten da das ganze Gewimmel auf den Adventsmärkten da verfolgen. Mhm. Es ist ja auf jeden Fall Madness in any direction, wenn du dich an einem Samstag in die Hamburger Innenstadt begibst. Ja. Und wir hatten halt so den Überblick da aus dem zweiten oder dritten Stock von der Fresenius-Schule dort. Das war cool. Also es kam eine Gruppe zusammen, organisiert wurde das von der Osteopathie-Schule Norddeutschland. Schöne Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen von dem Institut. Und zuerst hatte der Krankheitsbug zugeschlagen. Es sind irgendwie 6 Teilnehmer 2-3 Tage vorher krank geworden, sodass es halt eine kleinere Gruppe war. Was aber für so einen Einstieg, wenn man da an einer Institution neu ist, immer ganz gut ist, eine kleine Gruppe zu haben. Mhm. Also waren wir dann 12 Leute. Und gerade bei sowas, wenn es darum geht, okay, zum ersten Mal in meinem Leben muss ich jetzt jemanden mit einer Nadel verletzen, invasiv zum Heilungszweck zu behandeln, dann ist es natürlich ganz gut, wenn man eine kleine Gruppe hat und eine enge Betreuung hat. Und wirklich so ganz witzig war, eine Teilnehmerin, die hat fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, nachdem sie die erste Nadel gesetzt hatte. Gesetzt hatte.
Okay.
The receiving end, also das zu bekommen, war kein großes Problem. Ne? Manches davon kann durchaus mal ein bisschen wehtun. Vieles ist aber auch echt okay. Aber die halt zu setzen, ne? Bei dem Kollegen, den Trapezius Descendens, ne? Der hat einen schönen im Nacken, da mit der Nadel reinzugehen. Und mit der Nadel ja auch so eine dynamische Technik auszuführen. Wir suchen ja auch wirklich den Zentrum des Triggerpunktes so. Hatte schweißnasse Hände, beinahe Nervenzusammenbruch und da kamen dann auch die Tränchen hinterher, als sie damit fertig
war. Okay. Ne? Und war dann der Bann gebrochen oder hat sie dann aufgehört danach?
Ja. Nein. Steile Lernkurve.
Und der Bann war gebrochen. Noch, pam, 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 pam. Überall reingestochen.
Dann hat's gesessen, genau. Okay. Nee, das war richtig cool zu sehen. So eine steile Lernkurve, ne? So die Selbstüberwindung da. Und dann halt da solides Handwerk zu entwickeln innerhalb von 2 Tagen. Das war gut zu sehen. Und ansonsten auch, es ist ja, manche Strukturen sind ganz einfach. Wenn du halt eine Nadel am Oberschenkel setzt oder so, dann gibt es halt jetzt nicht so viel, was da schief gehen könnte. Es ist natürlich, ich sag immer, es ist Profi-Zeug, dieses Dry Needling. Ne? Man kann da sehr viel effizient erreichen. Man könnte im schlimmsten Falle halt aber auch was machen. Ne? Vorteil, wir nehmen eine Nadel.
Was Nachteil, Negatives, ja.
Wir nehmen eine Nadel.
Ja.
Und gerade im Thoraxbereich gibt es halt dann so mehrere Safety-Richtlinien, so mindestens 3 Sachen, die man abchecken kann, damit man es halt vermeidet, irgendwie Rippenfell, Thorax, Lunge im schlimmsten Fall zu punktieren. Und da ist man halt dann eben auf der Profi-Ebene unterwegs. Und ich hatte ein bisschen Bammel am Anfang und war aber sehr happy damit, wie solide und handwerklich geschickt die dann gearbeitet haben. Und dann ging es halt auch an sowas wie den Iliacus oder den Rectus Abdominis und solche Sachen. Also da, wo es schon, oder Scaleni, Sternocleidomastoideus, ne? Also da, wo schon dann neurovaskuläre Strukturen oder viszerale Strukturen theoretisch gefährlich werden könnten.
Oder die Lunge.
Ja, die gute alte Lunge. Ja. Da konnte wirklich gut gearbeitet werden. Also ich war da sehr zufrieden mit den Teilnehmerinnen. Das hat Spaß gemacht, ja.
Okay, und keine größeren Blessuren passiert, keine Nadeln, die irgendwo vergessen worden sind und jetzt noch irgendwo drin stecken oder sowas. Also arbeitest du da auch mit Dauernadeln beim Dry Needlen oder ist das eher temporär und dann raus? Weil beim
Akupunktur, temporär und raus, ja.
Bei Akupunktur gibt's ja diese Dauernadel-Sachen, die man dann irgendwie als Therapeut nochmal irgendwo findet und dann sagen die Menschen, oh, die war eigentlich in meinem Ohr, ist dann wohl in der Nacht abgefallen und steckt jetzt in meinem Rücken. Sowas habe ich alles schon erlebt, ja.
Auch schon oft erlebt, ja. Nee, die klassische Dry-Needling-Manier ist das gute alte Rein-Raus, so ungefähr. Man sucht halt mit der Nadel den Triggerpunkt. Das gute alte
Rein-Raus.
Ja, im Englischen ist es In-and-Out genannt.
Ja, schön. Like, wer es noch kennt. Ja.
Und es hat sich so ein bisschen gewandelt durch neuere Evidenz, dass man halt diese dynamische Technik macht mit dem Vor- und Zurückschieben, dass man den Triggerpunkt sucht. Dann gibt es im Idealfall diese lokale Zuckungsreaktion, die Muskelfaser zuckt richtig. Früher hätte man die Nadel dann gleich rausgezogen. Heutzutage weiß man, dass es ein Vorteil sein kann, die dann trotzdem noch länger drin zu lassen. Also dann ein paar Minuten, bis zu 20 Minuten. Und halt dann noch weiter zu suchen nach weiteren Triggerpunkten. Das hat sich so durch neuere Studien so ergeben, dass man die Erkenntnisse aus der Akupunktur teilweise auch gut ins Dry Needling überführen kann. Mhm. Ja, aber ich habe bisher nichts gehört. Also über das Wochenende alles gut gewesen. Ein bisschen Muskelkater hier und da gehabt und so. Mhm. Aber auch jetzt kein E-Mail bekommen, dass es halt weder bei denen noch bei den Patienten irgendwelche Nachteile gab. Wie gesagt, ist da halt der Fokus auch darauf, safe zu arbeiten. Ne? Was müssen wir alles berücksichtigen, damit wir da halt einfach einwandfrei nadeln können? Und sonst ist es nämlich eine ziemlich kostengünstige, wie man so gerne in Studien hervorhebt, kostengünstige, minimalinvasive und sichere Methode.
Ja, sehr spannend. Und das war jetzt eine einmalige Situation oder wird es da ein Follow-up geben oder bist du jetzt weiter erreichbar in dieser Schule? Wie kann ich zu diesem Kurs kommen?
Das war jetzt aktuell erst einmal einmalig geplant, so als Kurslauf. Ich werde definitiv noch weitere Kurse anbieten. Ich werde auch wieder in meiner Praxis welche anbieten. Dort ist ja eh das Setting, dass wir da so maximal 12 bis 14 Teilnehmer mit reinbringen können. Ich wollte schon viele Kurse neu hochladen. Ich bin mit der Planung im nächsten Jahr so ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Deswegen ist da jetzt noch nichts öffentlich. Also aktuell gibt es keine weiteren Kurse, die jetzt öffentlich bekannt sind. Da wird es aber definitiv 2025 was geben. Muss ich noch mal ein bisschen vertrösten.
Alles klar. Gut. Mhm. Stay tuned. Haltet uns auf dem Laufenden. Während du in Hamburg um dich gestochen hast, habe ich mich gegen Schusswaffen auf der anderen Seite des Atlantiks geschützt. Ich war mit der Hockey-Nationalmannschaft der Damen in einem 14-tägigen Trainingslager in den Staaten. Und es begab sich so, dass es hier die ersten Schneeflocken gab und ich mit kurzer Hose und Sonnencreme über das College der Charlotte University gewandelt bin. Das war echt ein sowohl Herz- als auch beinerwärmendes Erlebnis. Es war ganz interessant, es ist eine ganz neue Gruppe. Es ist meistens immer so nach einem Olympiazyklus, dass viele Menschen das Highlight nochmal mitnehmen. Die Olympiade steht über allem und danach sich um Family und Karriere kümmern. Und somit haben viele etablierte Kräfte aufgehört. Und wir hatten jetzt eine Gruppe mit circa 2/3 neuen Spielerinnen dabei. Die werden auch immer jünger und ich werde immer älter. Und die jüngste Spielerin ist jetzt 18, die dabei ist. Ich werde nächstes Jahr fucking 40. Ich frag mich dann manchmal so, wie sieht's aus, Dennis? Also ich habe während der Behandlung im Hintergrund eine Playlist von Filmmusik mit Quentin Tarantino Musik laufen lassen und irgendein Mädel guckte mich dann mal ganz verstört an und fragte, was ist denn das für eine Musik? Und ich sagte, ja, die Filmmusik von Quentin Tarantino. Mhm. Und sie guckte mich an und sagte, wer ist denn Quentin Tarantino? Und ich so, was? Ja. Dann habe ich erstmal ein paar Filme aufgezählt und ja, Pulp Fiction schon mal gehört, aber gesehen habe ich das noch nicht. Da habe ich mich ganz kurz ganz alt gefühlt, muss ich fairerweise sagen.
Ich muss auch sagen, das geht mir immer wieder auch auf die 40 zugehend. Und eine Zeit lang habe ich noch so gedacht, ey, ich kann mit den Mitzwanzigern so mitlabern und mitreden und so. Und dann wird doch diese Lücke immer deutlicher.
Ja, ja, ja. Meine Güte. Ja, dazu kam noch, dass es eine neue Trainerin gibt, einen Head Coach, eine Niederländerin, die aber auch in Amerika lebt und die sich so mit den Gepflogenheiten gut auskennt und an der einen oder anderen Stelle doch nochmal das eine oder andere Amerikanische erklärt hat, was man eigentlich dachte, also ich hätte jetzt als Europäer gedacht, ich verstehe die Amerikaner, aber die haben schon ja auch ein, zwei Eigenheiten, die dann doch etwas fremder sind. Und spannend war auch, es war jetzt eine Woche nach der Präsidentschaftswahl und du hast rein gar nichts mehr von irgendwelchen Wahlplakaten oder irgendwelchen politischen Statements oder Enttäuschung oder Jubel oder T-Shirts mit MAGA oder sonst wie gesehen. Das war, als ob es nie eine Wahl gegeben hätte, alles vom Erdboden verschluckt. Interessant. Und auch auf Nachfrage hin haben sich alle extrem bedeckt gehalten. Das ist ja ein sehr, sehr persönliches Thema, da in Amerika wählen zu gehen. Naja, auf jeden Fall war es inhaltlich und therapeutisch insofern auch interessant, als dass die Amerikaner natürlich ein wahnsinnig hohes Level an Trainingsequipment, Behandlungskrempelmöglichkeiten, medizinische Geräte, Testgeräte, Gym-Ausstattung haben. Also wir waren da auf so einem College, wo ein Semester mal locker flockige $35,000 Gebühren kostet und da konntest du eigentlich von der Straße essen, vom Asphalt essen. Das war alles so sauber geleckt, das war schon irre. Somit hatten wir ideale Trainingsbedingungen da. Sind auch alle bis auf eine Spielerin gesund geblieben und diese Spielerin bereitet uns ein bisschen Kopfzerbrechen, weil die jetzt schon wieder einen Muskelfaserriss hat, was sie beim Aufwärmen angeflogen ist und das gleiche hatten wir in ein, zwei anderen Trainingseinheiten schon wieder. Ich tippe so ein bisschen darauf, dass sie diese langen Flugreisen vorher nicht so gut vom Bewegungsapparat verknusen kann und sie verletzt sich auch immer nur auf diesen Nationalmannschaftsmaßnahmen auf Clubebene passiert da immer nichts und die ist dann auch relativ frühzeitig, vorzeitig abgereist, aber ansonsten haben wir sie alle durchgebracht und ja, hatten eine gute Zeit. Ich habe 14 Tage lang nur Scheiße gefressen.
Das war nicht, man auch sonst machen, das muss man ausnutzen.
Es war wirklich göttlich. Wir hatten immer ein Kontingent von Geld zur Verfügung, weil es lukrativer war, auswärts zu essen, als in einem Hotel zu essen. Und die Mädels, die Spielerinnen sind dann natürlich immer irgendwelche Bowls oder Pho's oder irgendwelche Salate essen gewesen und der Betreuerstab zu den dreckigsten Barbecue-Schuppen und hat sich die Schlachterplatten mit Brisket und Wings und sonst was gegeben. Ich hatte die besten Sparrows meines Lebens, das kann ich sagen und nochmal zum Thema Ernährung und amerikanische Kultur. Eine Anekdote, du hast ja, du kaufst dir ja einen Becher am Schalter und kannst dann zu dem Getränkeautomaten gehen und das unendlich nachfüllen. Und ich stand da bei der Bestellung und du hattest drei leere Bechergrößen zur Auswahl. Und ich dachte mir, wenn ich unendlich nachfüllen kann, warum zur Hölle soll ich einen anderen Becher als den kleinsten nehmen?
Und die wollen nicht so oft aufstehen müssen.
Das habe ich mir dann hinterher auch gedacht. Und die Trainerin sagte dann, aber in Amerika ist es so, du isst da und trinkst dabei was. Und dann machst du diesen Becher nochmal einmal randvoll, damit du den in deinen Pickup vorne in diesen Getränkehalter packen kannst. Und damit du da das Maximum für dich rausholen kannst, zimmerst du dir da tatsächlich die größte Größe. Also es ist wirklich irre und ich habe es mir mal einmal gegeben und Dr. Pepper Cherry Vanilla getrunken. Das war wirklich flüssiges Diabetes.
Oh ja,
Auch irgendwie passte das rein und es war ganz geil.
Es ist da wirklich next level. Ich erinnere mich an meinen Besuch mitten im tiefsten Louisiana bei einem Wendy's. Da war ich mit einer Gruppe Medizinstudenten von damals zusammen geraten. Wir haben so einen kleinen Roadtrip, hat sich so zufällig ergeben, als ich auf dem Kongress da war. Und auch zum Wendy's und da rein, das ist wirklich Next Level Pub-Fraß. Das muss man einfach wirklich sagen. Man kann hier McDonald's, Burger King alles kennen, KFC oder so. Das ist da nochmal anders. Und auch dieser Sirup, der bei der Cola rauskommt mit so einem geklorten Wasser. Und ich weiß noch, wie ich dann da aus diesem klimatisierten Wendy's rausgewackelt bin, so einen vollgestopften Bauch gehabt und hatte noch meinen Becher Wendy's geklorte Cola in der Hand. Also so übel geschmeckt und ich bin so rübergewackelt vom Wendy's in den klimatisierten Pickup quasi. So, also da habe ich mich richtig wie ein Amerikaner gefühlt, so mit vollem Bauch rüber, so wenig wie möglich in der Hitze draußen laufen, gleich wieder ins Auto und weiter das Zeug schlürfen. Meine Güte.
Ja. Ich konnte eine Lebensbucket abhaken und zwar wollte ich immer mal zu einem NBA-Basketballspiel und das war als Team-Event geplant. Wir haben die Charlotte Hornets gegen die Detroit Red Wings, das ist ja Eishockey, sondern Detroit Pistons gesehen. Und das war tatsächlich sportlich Not gegen Elend, tabellarisch. Aber auch da war es total interessant, so eine Feldstudie der amerikanischen Sport-Cook-Kultur mal zu machen. Also Basketball ist in vier Viertel aufgeteilt. Das erste Viertel war das Stadion noch leer. Zweites, drittes Viertel füllte sich das Stadion. Die Leute fraßen ihre Pizza oder ihre Wings oder ihre Nüsse. Und zum letzten Viertel, wo es dann um die Entscheidung ging, leerte sich das Stadion dann schon so langsam wieder. Und dann ergab es sich so, dass es unentschieden am Ende war und es war Overtime. Und in der Overtime war schon gar keiner mehr da. Also es interessierte die Leute gar nicht inhaltlich, wie dieses Spiel jetzt ausgeht. Die sind einfach dahin gekommen, um sich zu sehen, um was zu essen, um sich irgendwie berauschen zu lassen und sind dann schnellstmöglich wieder zu ihren Karren, damit sie gemütlich nach Hause kommen. Also das muss auch einer verstehen. Aber
interessant.
Ja, so sieht's aus. Ja.
Hast du mir meinen Bourbon mitgebracht?
Habe ich tatsächlich.
Wirklich?
Habe ich tatsächlich. Ja, steht hier in meiner Sichtweite. Müssen wir uns mal wieder sehen, dann habe ich nochmal zugeschlagen.
Geil.
Musste ich natürlich irgendwie so ein bisschen dribbeln, dass ich da jetzt nicht vor der gesamten Mannschaft mit dieser Whiskybrille durch die Gegend gelaufen bin. Aber hat schon alles geklappt. Wir hatten eine Spielerin, die hatte eine Sesambeinreizung unter dem Fuß. Du hast am ersten Mittelfußknochen oben zwei knöcherne Erhabenheiten und das sind zwei Sesambeine und das Mediale, sprich das, was weiter nach innen gezogen ist, war aufgrund von Zügen an der Plantarfaszie einfach irgendwie überreizt und dann ist es bei diesem Hockeysport mit viel Richtungswechsel und Stoppbewegung und dergleichen immer auch so, dass das Ganze schön am Lodern gehalten wird. Wir haben das dann immer nach jeder Trainingseinheit ein bisschen versorgt und über Nacht auch einfach mit einem Salbenverband versorgt. Und es ist immer wieder interessant. Ich habe jetzt schon in verschiedenen Kontexten mit Sportmannschaften gearbeitet und arbeite eigentlich immer mit dem Material, was sich irgendjemand Schlaues da überlegt hat, weil ich für meine Arbeit brauche eigentlich nur meine Hände. Der physiotherapeutische Anteil meiner Arbeit wird dann durch Tapes oder durch Bandagen abgedeckt, die sind da zur Verfügung. Und dann gibt es ja immer noch so Special Tools. Also manche haben so eine Tiefenwärme, andere haben irgendwelche Saugnäpfe oder irgendwelche besonderen Massagepistolen. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und da kommen immer zwei riesengroße Alukoffer mit allem möglichen Zeug mit und da kann man sich dann reinspringen oder kann man sich dann reinfallen lassen und aus dem Vollen schöpfen. Und somit hatte ich einen Riesensack voller Salben und habe ich mir erstmal durchgelesen, was das überhaupt alles für Salben sind. Das war dann zum Teil von einem denselben Grundstoff verschiedene Marken und es waren dann auch noch Salben aus Indien, die dann irgendwie da vor Ort gebraucht wurden und dann in diesem Koffer gelandet waren. Also wirklich ein Potpourri an Salben. Und ich bin so ein Typ, also ich mag das ganz gerne, mit Salben zu arbeiten, dann so über Nacht einfach als passive Maßnahme, aber ich knall dann da einfach drauf, was so geht und mache dann meistens immer so eine Mischung aus schmerzlindernder Salbe, irgendwie Diclo, Ibo, irgendwas oder Sportlersalbe. Dann stehe ich total darauf, irgendwas mit ätherischen Ölen zu machen, mit Harzen oder mit Latschenkiefer-Style, was so ein bisschen kühlt und was so ein bisschen gut riecht. Ich finde immer, dieses Riechen macht auch schon was mit dem Kopf. Und dann, was so pauschal immer noch mit drauf geht, ist Traumel und Annika. Ob du das hast oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist immer da. Und
hast du zufällig mal gecheckt, ob es da irgendwelche Potenzierungen gibt? Also wenn du halt alles kombinierst miteinander, ob das dann halt irgendwie dann die Leute umbringt oder irgendwas?
Da bin ich Team Try and Error, muss ich sagen. Bis jetzt haben sie alle überlebt. Die Füße sind dran geblieben oder die Knie oder was auch immer da beschädigt war. Und ich muss fairerweise sagen, es gab jetzt noch nie den einen Salbenverband, der über Nacht alle Probleme gelöst hat, aber so ein bisschen vielleicht Linderung gebracht hat. Und ich glaube auch, so ein Salbenverband ist auch hat auch einen gewissen Placebo-Effekt, der nicht unter den Tisch zu kehren ist. Ja. Hast du Salben bei dir in der Praxis? Arbeitest du mit Salben?
Ja, Salben ist ein wichtiges Thema. Ich benutze die in der Praxis eigentlich recht wenig. Ich habe da aber auch eine halbwegs klare Meinung dazu. Also was ich immer betonen möchte, ist, dass ich glaube, es geht oft auch um das Einmassieren tatsächlich. Das sage ich jedem, der irgendwie mich fragt, haben Sie bestimmte Tipps bei bestimmten Problemen oder irgendwelche Salben, die ich nehmen soll? Und ich sage, ja, machen Sie weiter und so und dann richtig schön einkneten. Das, glaube ich, ist ein Teil des Effekts, bei manchen Beschwerden zumindest, dass es darum geht, das richtig einzumassieren. Und wenn man das dann halt jeden Tag einmal, zweimal bis zu dreimal sich einschmiert, dann hat man halt auch schon die Region durchaus mal durchmassiert, ne? Und dann hat man einen gewissen Effekt auch darüber.
Ja.
Plus Placebo natürlich, ne? Ich tue mir irgendwas, vielleicht bin ich glücklich und ich lasse mir das auch noch von jemand anders irgendwie einmassieren auf dem Rücken oder so, ne? Dann haben wir nochmal so Hands-on-Zuwendungen von jemand anderem. Plus vielleicht auch noch der spezifische Wirkstoff, der halt dahinter steht. Und da weiß man, dass einige Sachen ganz gut funktionieren. Also diese ganzen NSARs, nicht steroidale Antirheumatika wie Ibo, Diclofenac, Voltaren, die haben auf jeden Fall eine nachgewiesene Wirkung.
Aber eher auf oberflächlicher Ebene. Also nochmal im Sportkontext, also wenn es um die Behandlung eines Blutergusses oder blauen Flecken geht, ist das eine Sache. Wenn jetzt Oma Erna mit tief sitzender Kniearthrose bestehend seit 10 Jahren zu dir kommt, weiß ich nicht, ob die die Schmerzsalbe wirklich dann durch diese gesamten Strukturen bis an die Arthrose diffundiert. Glaube ich eher nicht. Ich glaube, wenn er hemmt es die oberflächlichen sensiblen Nerven und besetzt so ein bisschen die Schmerzrezeptoren und das lindert vielleicht temporär, aber dass es da wirklich an dem Kern des Problems ansetzt, das glaube ich eher nicht. Da müsste dieser Wirkstoff schon eher über die Blutbahn, dann über die Kapsel und über die Synovialflüssigkeit da ankommen und da wird dieser Wirkstoff, da ist er zu gering, da wird er schnell wieder rausgefischt. So, also
ja,
demnach, also es hat kaum eine Nebenwirkung und dieser Effekt des Einreibens und des sich drum kümmerns oder so ein bisschen selber streicheln oder kneten, da sind wir auch schnell auf bindegewebiger Ebene, dieses flächige Streichen, ein bisschen kneten, das kann man mit einer sogenannten Zylinderdistorsion in Verbindung bringen und wenn man diese ein bisschen mobilisiert oder die Fascia superficialis ein bisschen mobilisiert, das sorgt dann ja auch schon ein bisschen für Linderung, aber und ich finde es auch relativ irreführend vom Markt, die da ja immer propagiert, bei allen möglichen Schmerzen nimmst du Firma X oder Firma Y und jetzt bist du wieder deines Lebens froh. Das ist too much.
Auf jeden Fall. Zu dem Thema auch, ob ich mir den Wirkstoff einverleibe, also Tablette halt nehme oder mir reinschmiere, hast du schon richtig gesagt, wir wissen ja, wenn du halt eine Zeit lang Ibuprofen, Diclo und so weiter nimmst, dass du halt eben da auch Magenprobleme kriegen kannst, Nierenprobleme kriegen kannst, Darmprobleme kriegen kannst auf jeden Fall. Das umgeht man halt mit der Salbe, aber es kommt halt weniger an. Und was echt so ein Ding ist, das hatte ich in meiner Recherche auch nochmal gesehen, dass es auch immer mehr von diesen Wirkstoffen, gerade diese nicht steroidalen Antirheumatika, dass man das immer mehr im Grundwasser auch findet. Ne? Wir schmeißen uns das ein, pinkeln es wieder aus und es landet in unseren Flüssen, in unseren Seen. Das Thema ist schon seit längerem bekannt von der Pille, der Antibabypille, also orale Empfängnisverhütung. Dass das in den Flüssen dazu führt, dass die Amphibien und die Fische irgendwie auch schon Probleme kriegen und halt irgendwie mehr weibliche Amphibien und so weiter unterwegs sind, ist ein echtes Ding. Also eigentlich müsste man sagen, wenn Leute Medikamente nehmen, ist deren Urin Sondermüll, der nochmal gesondert irgendwie gefiltert werden müsste. Nochmal ein Argument mehr dafür, weniger Schmerzmittel zu nehmen, häufiger zum Physio, zum Osteopathen zu gehen.
Schönes Argument, ja. Schreib mal auf deine Internetseite.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Und zu den Sachen, zu den ätherischen Ölen mit den Gerüchen, habe ich so eine Anekdote. Ich war früher immer in einem Thai-Box-Gym unterwegs und der Trainer, der Cheftrainer da, der hatte ein gewisses Alkoholproblem. So, und das, wenn die Leute halt was trinken, dann riecht man das ja häufig auch in der Fahne. Ne? Das ist ein bisschen so eine Sache, wenn du halt ein paar Techniken da demonstrierst. Thai-Boxen ist ja sowieso ein bisschen ein handfesterer Sport. Aber wenn Leute sich da vielleicht nicht mehr ganz so gut kontrollieren können, weil sie einen gewissen Pegel haben, ist das ein bisschen schwierig, wenn du dir da halt ein Knie oder ein Oberschenkel oder so fängst. Mhm. Und dann habe ich das mit einem Kumpel mal besprochen, so, hey, Alter, meinst du nicht, der hat, ne? Das ist ja auch nicht mal so toll, ne? Und dann, was, echt? Nee, ich dachte, der würde sich immer mit Franzbranntwein die Oberschenkel einschmieren, weil sie da immer die Low-Kicks draufkriegen. So. Ich so, nee, Alter, das ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Und ja, genau, deswegen da vielleicht Effekt so als Prophylaxe, wenn man mit der Fahne zur Arbeit geht oder sowas, sagen Franz Brandwein. Ich meine, der ein oder andere Physio-Schüler kennt das, wenn man halt auch am Abend vorher ein bisschen was getankt hatte und am nächsten Tag reibt man sich großflächig mit Sterilium ein, nicht nur an den Händen, sondern auch am Hals und im Gesicht. So.
Ja. Wir haben Thema ätherische Öle, haben wir auch im Physiokoffer am Platz japanisches Minzöl, was ja auch durchaus intensiv nach Minze riecht. Und das ist ein beliebtes Mittel, habe ich glaube ich auch schon ein, zwei Mal angeteasert, zur temporären Behandlung von Kopfschmerzen. Wenn du das seitlich auf die Schläfen aufträgst, musst du natürlich gucken, wenn die Leute danach anfangen zu schwitzen, dass das nicht in die Augen läuft oder sowas. Aber gerade so nach dem Sport, um ein bisschen runterzufahren und ein bisschen allgemein die Durchblutung zu fördern, weil das hat ja auch so einen gefäßdilatierenden Impact, diese ätherischen Öle, kann man sehr gut die Schläfen damit behandeln. Und da haben wir es auch wieder, wenn du das einreibst und die Schläfen reibst, hast du auch dadurch natürlich auch eine therapeutische Intervention. Und das habe ich so durchweg in allen möglichen Physiokoffern, in allen möglichen Sportarten immer wieder gesehen. Und das wird auch häufig von den Sportlerinnen und Sportlern erfragt. Das finde ich immer, finde ich eine sinnvolle Sache, zumal du in dem Sportlevel, in dem ich da gerade unterwegs bin, auch ja so ein bisschen gucken musst, dass die Sachen nicht auf der Anti-Doping-Liste stehen. Und da gibt's ja auch viele Substanzen, wo du ein bisschen aufpassen musst. Zum Beispiel gab es mal diesen Hustensaft der Firma Vick für Übernachten. Ich weiß nicht.
Vic Medi-Night?
Medi-Night, genau. So, das darfst du nämlich zum Beispiel nicht saufen, weil da ist irgendeine Substanz drin, die auf der Dopingliste steht. Und das wird tatsächlich relativ konsequent und regelmäßig kontrolliert von der NADA, dass die dann zu den Spielerinnen nach Hause kommen und die Spielerinnen sind dann auch verpflichtet, alles stehen und liegen zu lassen und sofort dahin zu gehen und so lange mit denen da Kaffee zu trinken, bis sie pinkeln müssen. Mhm. Harte Nummer, das ist so das Commitment. Ja, aber so, ich muss sagen, egal ob du jetzt in der Kreisliga am Fußballplatz stehst oder in Amerika mit der Nationalmannschaft arbeitest, die Salben sind die gleichen und es gilt, einen cleveren Umgang damit zu finden. Sobald die Haut offen ist, würde ich da jetzt nicht mit einer Salbe drüber knallen und ich bin auch eher immer ein Freund davon, bei direkten Traumen wie im Pferdekuss zum Beispiel erstmal das Ganze ein bisschen zu lockern und aufzuarbeiten und als allerletzte Maßnahme, wenn ich der Person noch was Gutes tun will, dann gibt's halt nochmal irgendwie einen Salbenverband. Oder wenn das Sprunggelenk kurzfristig umgeknickt ist und der Spieler oder die Spielerin ist jetzt eh raus und du machst einen Kompressionsverband, dann kannst du nochmal ein bisschen was Schmerzlindern darunter schmieren, aber das wird jetzt das Thema endgültig nicht lösen.
Pferdekuss ist ja auch dann naheliegend, die Pferdesalbe zu verwenden. Yeah. Das ist ein bisschen so ein Zeug, was ich auch gerne im Kühlschrank liegen habe. Arnika ist mit drinne, kann man schön kühlend anwenden und so. Da bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Ich weiß nicht, ob mir das jemals ernsthaft geholfen hat, aber es ist ganz nett. Es sieht so ein bisschen grünlich, ist es. Es riecht ganz gut, ganz frisch nach Arnika. Pferdestärke ist mit drin. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen so mein Go-To, wenn es darum geht, mich irgendwie von blauen Flecken oder sowas zu erholen.
Was ja allgemein immer als Geheimwaffe auch gegen lymphatische Schwellungen galt, ist ein Wickel mit Retterspitz. Was eine flüssige Tinktur ist.
Was ist das? Genau, was ist das überhaupt? Ich höre das häufig, aber wo kommt, ist das
eine Pflanze? Das ist eine Pflanze und da wird eine ganz flüssige Tinktur mitgemacht. Das schüttest du auf einen Wickel, wickelst das großflächig um die zu behandelnde Körperregion und wickelst das ein und lässt das über Nacht ziehen. Und das soll unter anderem das lymphatische System anregen, schneller zu drainieren. Mhm. Und es ist mir wirklich in meiner Heilpraktiker-Ausbildung angepriesen worden als der Obershit zusammen mit einem guten alten Weißkohlwickel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast. Ja. Und ich habe das ein oder andere Mal ausprobiert an mir selber und auch an anderen Menschen. Und ich muss sagen, habe ich jetzt auch keinen wahnsinnsdurchschlagenden Effekt wahrgenommen. Ich glaube, es hat dem Hersteller am meisten geholfen. Aber Retterspitz auch nochmal auf jeden Fall honorable Mention im Bezug auf Salben oder Anwendung von außen, kann man mal seine eigenen Erfahrungen mitmachen.
Mhm. Retterspitz klingt für mich so, als würde es aus der Alpenregion irgendwie kommen, wäre das so ein Bergkraut oder irgendwas. Und nämlich auch aus der Alpenregion kommt die gute alte Murmeltiersalbe.
Ja. Yeah.
Das ist mir mal angepriesen worden von einem erfahrenen Kollegen, der sagte, anteriorer Knieschmerz, Patellar-Sehenspitzensyndrom, Murmeltiersalbe, unbedingt.
Mhm.
Ja, also seine persönliche Erfahrung, und da ist irgendwas wohl drin, was vielleicht in die Sehnen irgendwie reingeht, frag mich nicht. Ne? Es ist halt irgendwie wohl, ich weiß nicht, ob das immer noch von den armen Murmeltieren kommt oder ob das synthetisiert ist, das Zeug, was die halt während ihres Winterschlafs produzieren. So, und das wird dann aus dem Fett der Murmeltiere irgendwie, wurde es früher extrahiert und im Alpenraum auf die rheumatischen Knie geschmiert oder auf den rheumatischen Rücken oder was auch immer. Gute alte Tradition, habe ich eine Zeit lang empfohlen. Das richtige Murmeltierfett, das soll wohl ziemlich übel miefen auch.
Okay.
Und das, was ich in der Praxis, das habe ich in der Praxis, das ist halt irgendwie ganz krass nochmal mit tierischen Ölen irgendwie versetzt, so mit minzigen Zeugs oder irgendwas und so und riecht halt nicht so krass. Mhm. Ja, habe ich eine Zeit lang auch dann den Leuten empfohlen, so ja, wenn sie irgendwas raufschmieren wollen, ich empfehle Murmeltierfett, Murmeltiersalbe. Mhm. Die Leute haben gesagt, boah, echt nett, aber mieft übelst.
Wo wir in der Tierwelt sind, was man im Sport sich auch mal zuziehen kann, gerade wenn man hochtrainierte, dicke, runde Oberschenkel hat, ist der gute alte Wolf. Das heißt, wenn du eine synthetische Sporthose hast oder eben gar keine Sporthose und die Oberschenkel reiben aneinander, dann kann das die Hautoberfläche so reizen, dass das brutal wehtut. Ähnlich gibt es das, wenn die Brustwarzen von innen am Trikot reiben und sich darüber so langsam reizen. Und da haben wir immer so einen Topf Vaseline bei uns im Physiokoffer mit drin. Und ansonsten gibt es noch eine Hirschtalgsalbe, mit der du dir zum Beispiel auch bei langen Wanderungen die Achillessehnen und Fersen und so ein bisschen einreiben kannst, was A ganz gut hilft, um Schrunden, also so Einrisse in der Haut zu vermeiden. Und zum anderen, was so ein bisschen einfach als Isolationsgleitschicht, als Fett für die Gleitlager von außen zu sehen ist, dass du die Haut so ein bisschen vor Reibung schützt.
Mhm. Geheimtipp hat mir auch mal jemand gesagt, das soll auch für Autotüren ganz gut
sein. Ja, so, kann ich mir vorstellen.
Abdichtung, wenn es kalt wird im Winter.
Ja. Ansonsten habe ich immer noch bei mir im Schrank so ein Fläschchen. Das kenne ich auch schon seit meiner Kindheit aus dem Sport. Es gibt eine Firma, die heißt Sportlavit oder Sportlavit, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Und da gibt es so ein Massageöl, was wärmt. So, und das kenne ich schon seitdem ich selber Fußball gespielt habe. Und das habe ich mir damals mal gerne, wenn es so richtig eiskalt war im Winter, so ein bisschen auf die Oberschenkel geschmiert, damit ich das Gefühl habe, warme Beine zu kriegen, wenn ich aufs Spielfeld gehe. Was wahrscheinlich auch ein kompletter Placebo-Effekt ist, aber hat sich einfach irgendwie damals richtig angefühlt und du hast nicht gefroren wie so ein Schneider, also du hast sowieso gefroren wie ein Schneider, aber hattest wenigstens das Gefühl von warmen, oberflächlichen Oberschenkeln. Und das, was ich als Therapeut mir schnellstmöglich abgetrainiert habe, als Osteopath sowieso, arbeite ich gar nicht mehr mit Fetten oder Ölen oder Gleitmittel, aber als Physio so in Massagethemen waren immer so wärmende Salben, weil du hinterher selber immer brennende Pfoten hattest und das Gefühl finde ich total ätzend. Und jetzt mit Handschuhen behandeln und kneten finde ich auch beknackt. Also wenn, dann würde ich jetzt theoretisch behandeln und dann hinterher nochmal so ein wärmendes Öl kurz schnell einreiben und mir dann die Hände waschen. Aber wenn dir nicht gerade selber kalt ist an der Bank im Winter, dann würde ich von diesen thermischen Salben immer Abstand nehmen. Ich weiß auch, mein Vater wollte mir mal bei Schulterschmerzen was Gutes tun und hat mich mit Bienengiftsalbe eingerieben. Das wurde so wie Finalgon. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, natürlich.
Finalgon. So brutal heiß. Ich habe geheult wie am Spieß, weil ich dachte, meine Schulter fängt jetzt wirklich gleich Feuer. Das war so schmerzhaft. Und wir hatten mal in der Fußballmannschaft einen Mitspieler, der war jetzt etwas dünner angerührt und der war immer für allen möglichen Kram zu haben. Und dem haben wir mal unter seine Vorhaut ein bisschen Phenalgon gespielt. Also das hat er selber gemacht, muss ich fairerweise sagen. Wir haben ihn nicht festgehalten. Und wir haben ihm gesagt, das traust du dich nicht. Und wie es halt so ist, er hat sich getraut und der hatte keine gute Zeit.
So viel zum Thema Missbrauch in irgendwelchen Sportlagern oder so. Okay, kommen wir zu erbaulicheren Themen zurück. Ein Patient von mir, ehemaliger Profifußballer aus England, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, 60 plus, arthrotisches, ordentlich degeneratives Knie, hat das so richtig gut im Griff bekommen mit einer CBD-Mobilat-Creme. Genau.
Okay.
Da habe ich natürlich mich nicht lumpen lassen, auch nochmal ein bisschen zu recherchieren. Es gibt ja beim Thema CBD, also Cannabidiol, das nicht richtig heimmachende Zeug aus dem Cannabis, dass das gut funktioniert bei gewissen Schmerzzuständen. Für die Anwendung in Salben ist die Evidenz noch so ein bisschen brüchig. Aber ne, in dem einen oder anderen Fall kann das sehr gut funktionieren. Und ich glaube halt auch da, weil das halt auch bei ihm so an den ganzen oberflächlichen Sehnen und an den Retinakulär drumherum auch von meinem Empfinden her richtig verdichtet ist, kann er sich das mit dieser kräftigen Massage da, die er halt sich mehrfach am Tag da gönnt, auf jeden Fall auch machen. Also das ist für mich auch nochmal so ein kleiner Geheimtipp und so. Ich habe bei mir eine lokale Apotheke, die das verhökert. Da kann man immer sagen, ja, geh da hin, probier das. Ist jetzt auch nicht so teuer. CBD ist ja sonst eher was Teures. Und für viele ja auch noch sehr neu, auch noch so ein bisschen mystisch vielleicht oder auch so ein bisschen, ist das, mache ich da was Verbotenes damit, Hanf, Cannabis und so, hat da vielleicht auch noch einen zusätzlichen Effekt. Deswegen ist das eine Sache, die ich immer mal wieder auch empfehle.
Interessant, ja. Und wenn er sich selbst einreibt, hat er es ja auch an den Händen und von da aus gibt es ja vielleicht auch einen systemischen Einfluss, wenn es da einzieht. Also, ne, wenn wir jetzt gerade über wärmende Öle gesprochen haben, und dann ist diese Selbstmassage mit irgendwelchen Wirkstoffen ja vielleicht zu einem Mikrobausatz auch mit sowas zugange. Ja, interessant.
Ja, vielleicht. Vorsicht vor Schleimhäuten, wenn ihr mit irgendwelchen euch euer schmerzhaftes Gebiet einreibt und dann in irgendwelche anderen Schleimhäute kommt. Ganz gefährliche Nummer. Ansonsten, jetzt frisch empfohlen, hat mir ein Hüftpatient, den ich auch schon länger behandle, der auch aus meiner Sicht hauptsächlich also ein arthrotisches Problem hat, auf jeden Fall, aber der Hauptschmerz ist auch myofaszialer Natur, das hatten wir so ganz gut in den Griff bekommen zusammen, auch unter anderem mit Dry Needling. Dem hat jetzt nochmal Kytarsalbe einen großen Fortschritt gebracht. Auch so eine leicht wärmende Natursalbe irgendwie. Und das macht er auch dreimal am Tag drauf. Und er macht halt auch richtig ordentlich. Laut Packungsbeilage soll man, glaube ich, 6 Zentimeter langen Streifen dick auftragen und das dreimal am Tag. Da geht halt auch schon ein bisschen Salbe durch dann. Ne? Die ist auch nicht so billig. Der ist aber ziemlich happy damit geworden. Also hat er so mal gesagt, okay, gut, wir hatten was geschafft und jetzt mit der Salbe haben wir nochmal mehr geschafft. So, und ne, wem es auch hilft.
Ne? Ja, ja, da sind wir wieder an dem Punkt, boah, das bezweifle ich, dass das da wirklich bis in die Tiefe an den Gelenkskopf geht, aber vielleicht gibt es ja umliegendes Gewebe.
Das
bezweifle ich
auch, aber das umliegende Gewebe, ja.
Und er kümmert sich um sich und massiert das ein und hemmt vielleicht einige Schmerzrezeptoren dadurch ein bisschen mehr und hat dadurch einen Benefit. Ja, also das klingt jetzt so nach mehr oder minder einem der letzten Strohhalme, bevor es dann nicht mehr geht. Aber ich wünsche ihm toi, 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 dass das noch so lang wie möglich funktioniert. Nicht, dass er dann irgendwann denkt, so, okay, wenn ich vielleicht 2 Streifen mache, habe ich noch einen größeren Effekt. Und wenn man sich so auf eine ein Medikament oder irgendwas Schmerzlinderndes, Entzündungshemmendes als Dauerlösung vom Kopf her versteift, dann ist das für mich dauerhaft eher eine Sackgasse, aber ich kann es gut verstehen.
Ja. Wäre halt dann auch, selbst das irgendwann auszuschleichen, wäre natürlich ganz gut, davon nicht abhängig zu sein, so ungefähr meinst du. Ne? Man soll nicht von seinem Osteopathen abhängig sein, man soll nicht von seiner Schmerzsalbe oder irgendwelchen anderen Medikamenten.
Es ist halt symptomatisch so, ne? Und gut. Sollen wir machen.
Ja. Eine Zeit lang ein Hype, auch unter Sportlern, war ja auch das Thema Bromelain oder Papain, also das Enzym aus Ananas oder aus Papaya. Mhm. Aus meiner Sicht so ein bisschen abgeflachter Hype, ich hatte das so vor 10, 15 Jahren war das so ein Ding. Gibt eine gewisse Evidenz dafür, weil es entzündungshemmend ist. Also so diese Low-Grade Inflammation, diese geringgradige Entzündung so etwas runterfährt, ob in Salbenform oder halt vor allen Dingen auch als Tablette. Kann auch funktionieren. Ist halt dann nicht so diese schmerzlindernde Perspektive im Sinne von, ich baller mir da irgendwelche Schmerzmittel drauf, sondern halt eben so dieses Ding, den Stoffwechsel ankurbeln, beziehungsweise so insgesamt eine systemische Entzündung, dass die ein bisschen
runtergefahren wird. Ja, Wobenzym haben wir auch bei uns bei der Mannschaft immer, allerdings in Tablettenform dabei.
Wobenzym? Ist das auch?
Wobenzym ist Ananasextrakt. Und Wobenzym C, das hat ja den antiinflammatorischen Impact, der Antioxidantien, glaube ich, der Ananas, und wird auch immer pauschal bei allen möglichen Reizzuständen bei uns mitverordert. Immer rein damit, gerne so 5, 6, 7 am Anfang und dann so langsam ein bisschen ausschleichen lassen. Ist gleichzusetzen mit allen möglichen anderen Salben und Ölen. Und ich bin baff, was wir jetzt mittlerweile alle schon aufgezählt haben. Ja, ja. Also es gibt natürlich, das ist natürlich super elegant für die Industrie und für den Markt, irgendwas rauszubringen, was man wahnsinnig gut skalieren kann. Und da schreibst du einfach drauf, nimm das und du hast das nie wieder. Und da gibt es für, also von Cortisonsalben, wir haben jetzt noch gar nicht über Sachen wie Finestil haben wir bei uns immer im Koffer oder Beta-Isadonna irgendwie, so Sachen, um Sachen zu desinfizieren auch, Jodsalben, Fußpilzsalben, also du hast für sämtliche Körperregionen irgendeine passende Salbe und manchmal ist es halt wirklich mit einem Medikament und hocheffektiv und manchmal schickst du noch ein paar gute Wünsche hinterher unter den Verband und hoffst aufs Beste.
Ja.
Für mich immer ein Begleiter. Ich in meiner Praxis habe noch nie einen Salbenverband angelegt. Ich habe vielleicht mal eine Salbe empfohlen, aber auch das kommt fast nicht vor. Also ich bin eher Team Übung oder Team Selbstbehandlung durch Handgriffe oder durch irgendwelche Tools im Sinne von versuch mal hier einen Saugnapf drauf zu setzen oder versuch mal darüber zu rollen. Salben ist eher für mich was nach akuten Traumen und Verletzungen und so ein bisschen um das System ein bisschen runterzufahren und das Ganze ein bisschen zu streicheln. Aber wenn zu mir in der Praxis jemand mit einer Krankengeschichte von 5 Jahren Rückenschmerz kommt, dann fange ich nicht an, damit Salben zu empfehlen, sondern dann geht's erstmal ins Gewebe.
Ja. Stichwort Gewebe. Nutzt du so manchmal sowas als Gleitmittel, Gleitfolie? Ich kriege das nämlich manchmal mit und so, wenn man da so ein Triggerband zieht oder so, oder auch von Studenten, die ich in Kursen habe oder so. Das ist ja auch für uns als Behandler harte Arbeit, ne? Durch so eine Faszie durchzuackern. Und mit etwas Flüssigkeit, etwas Gleithilfsmittel würde man halt die Technik viel einfacher ausführen können. Ne? Andererseits hat man halt dadurch nicht mehr so diese Friktion im Gewebe. Mhm. Und auch so Leute, die mit diesem Scraping arbeiten, mit diesen ganzen Eisentools, die wir halt irgendwie so kennen, Gua Sha oder irgendwas, da wird ja manchmal auch so irgendwie Avocado-Butter oder Kakaobutter empfohlen. Ich kenne einige Leute, die das machen, die, massieren dann nur noch in Anführungszeichen so ungefähr. Mhm. Ich nutze sowas so gut wie nie. Es gibt manchmal Menschen, die haben so ein trockenes Gewebe, wo man dann irgendwie die Haut verletzen würde, wo das dann Sinn macht, da irgendwie ein bisschen Hilfsmittel dabei zu haben. Mhm. Sonst kommt das bei mir wirklich alle Jubelmonate mal vor, dass ich da irgendwie helfe. Mhm. Arbeite gerne trocken, würde ich sagen.
Absolut. Ich brauche diese Friktion im Gewebe, das ist sehr schön formuliert. Alles Weitere ist für mich eine klassische Massage und die hat für mich häufig nicht den therapeutisch nachhaltigen Effekt, sondern eher einen Wohlfühlcharakter. Und wenn man zu mir in die Behandlung kommt, fühlt man sich währenddessen meistens nicht so wohl, aber mit ein bisschen Erklärung ist die Compliance eigentlich relativ gut und das Outcome ist einfach dann auch gut und häufig auch besser als bei den 25 Massagen, wo die Person vorher war, vor allen Dingen auch ein bisschen nachhaltiger. Demnach habe ich kein Gleitmittel in der Praxis und nutze es auch nicht und würde eher bei hochsensibler Haut oder bei Gefahr auf Verletzung meine Intensität ein bisschen zurückschrauben. Aber ich möchte direkt die Haut fühlen. Und ich bin jetzt wahrlich nicht der größte Bär mit den heftigsten Pranken, aber ich habe mich daran gewöhnt, auch in der Intensität und mit diesem Gewebswiderstand gut umzugehen. Und ich kann da so einen ganzen Arbeitstag das Gewebe bearbeiten, ohne jetzt das Gefühl zu haben, dass mir die Daumen abfallen. Ich glaube, das etabliert sich einfach im Laufe eines Therapeutenlebens und am Anfang glühten mir auch die Finger und hinterher ist es einfach ein bisschen besser geworden. Man muss da so ein bisschen am Ball bleiben.
Ja, richtig.
Ja. Ja, alright, Klaas. Wir machen mal ein kurzes Kaffeepäuschen und schauen, was die zweite Halbzeit gleich noch für uns bringt.
So machen wir das.
Einen kleinen Seilverband.
Den Rücken ein, ja. Genau. Ja. Jetzt schon eine Dreiviertelstunde gesessen hier. Das geht nicht mehr. Ja,
genau. Erstmal wieder ein bisschen Kütter hinten drauf. Ey. Ja. Okay, bis gleich nach der Pause.
Bis gleich.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Nach der Kaffeepause im Knochenjob-Podcast, Dennis und ich haben uns abgesprochen, dass wir die Produkte, die wir eben besprochen haben, in der Folgenbeschreibung verlinken wollen, damit ihr so eine kleine Liste habt und wir nicht immer wieder diese ganzen Fragen beantworten müssen. Was habt ihr nochmal empfohlen? Was ist nochmal Klaas Go-To-Ding bei Anterior Knieschmerz? Ist auch vollkommen okay. Deswegen verlinken wir das nochmal unter der Folge und ihr könnt so ein bisschen schauen, was davon für euch vielleicht passt. Ansonsten habe ich auch vorhin versäumt anzuteasern, dass ich zwar aktuell keinen Dry Needling Kurs im Kalender habe, die werden aber kommen. Was noch im Kalender steht, ist im Februar, ab dem 21. Februar, ein dreitägiger FDM-Kompaktkurs, der in Magdeburg stattfindet. Ich werde nämlich immer gefragt, wann ich mal in Süddeutschland bin, weil ich jetzt ja hauptsächlich immer hier in meiner Heimat unterwegs bin. Auf osteoschule.de findet man unter den postgraduierten Kursen auch noch ein Anmeldeformular für den Kurs in Magdeburg, 21. bis 23. Februar.
Coolio. Klaas, jetzt so langsam beginnt die besinnliche Zeit und zwischen den Jahren habe ich den Laden bei mir weitestgehend dicht und geschlossen. Und das ist auch so ein bisschen die Zeit, wo man mal wieder ein Büchlein in die Hand nimmt. Und ich habe jetzt einigen Patienten von mir, die mit Tinnitus-Problemen, Hörstürzen und Ohrgeräuschen zu tun haben oder anderen Gleichgewichtsschwierigkeiten, ein Buch empfohlen. Das wollte ich hier nochmal einmal vorstellen. Und zwar heißt das Neustart fürs Gehör. Das ist von zwei Kollegen von uns geschrieben, Tobias Knob und Daniel Niehaus, und erschienen im Riva Verlag. Und das ist so eine Mischung, also es ist quasi ein Buch, was zur Selbsttherapie anregt, nochmal ein paar Hintergrundinformationen gibt und eigentlich eher was typisch B2C-mäßiges. Also es ist so beschrieben und so formuliert, dass auch medizinische Laien das Ganze gut lesen können. Ich als Fachmann für den menschlichen Körper habe aber auch noch mal so ein paar Aha-Momente drin gehabt und mir noch mal so ein paar Verbindungen durch den Körper und auch lokale anatomische Dinge wieder verifizieren lassen können. Und ich habe häufig die Erfahrung gemacht bei Tinnitus-Patienten, dass man hinterher die Frage gestellt bekommt, was kann ich noch zu Hause machen? Gibt es noch irgendwie ein Hilfsmittel und ein Tool? Und mit diesem Buch kann man oder bin ich immer ganz happy, wenn ich darauf verweisen kann. Das sind 200 Seiten geballtes Wissen rund um, ja, mit so kleinen Übungen, um sich gewisse Probleme selbst zu behandeln, das Kiefergelenk zu behandeln, die umliegenden Strukturen zu behandeln, Einfluss auf den Nervus vagus zu nehmen. Also wenn ich mir die Ohren reibe, was hat das für einen Effekt auf mein vegetatives Nervensystem, welche Übungen, um Lagerungsschwindel zu behandeln und so weiter. Das ist da alles gut zusammengebrochen. Und bevor ich mir da irgendwelche random YouTube-Videos zusammensuche und die dann verschicke, habe ich das Ganze ganz gerne hier in diesem Format. Und das finde ich ganz praktikabel und schnell wegzulesen. Und das gebe ich immer sehr gerne als Empfehlung für meine Patienten mit.
Sehr schön.
Ja, wie gesagt, im Riva Verlag erschienen, heißt Neustart fürs Gehör. Und ja, kann man mal rein sneaken, verlinken wir auch in unseren Shownotes und ist für mich noch so ein kleines Goodie an Weihnachten und ein kleines Gadget, was man sich mal für einen kleinen Teilbereich im Körper zu Gemüte führen kann, der aber einen großen Einfluss auf die Gesamtgesundheit haben kann. Das Gehör als Sinnesorgan spielt schon eine riesengroße Rolle. Und ist bei Menschen, die eine Hörminderung haben, die sind häufig viel mehr gesellschaftlich ausgegrenzt als blinde Menschen, was man so im ersten Denken vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat. Aber wenn du gehörlos bist, bist du häufig im Alltag durchaus isolierter, als wenn du Sehschwierigkeiten hast, weil es da mittlerweile ziemlich viele Supports gibt.
Okay.
Auch da gibt es aus dem Verlag einen Neustart für die Augen. Okay. Das kenne ich zwar noch nicht, aber mit diesem Buch gehe ich mal raus. Und das ist meine Buchempfehlung für die Festtage. Wenn man dann diese Hörübung gemacht hat, dann kann man sich ja auch wieder so ein bisschen Musik zu Gemüte führen. Und da packe ich zwei Tracks auf unsere Musikantenknochen-Playlist zu hören auf Spotify. Und heute Morgen ist für mich der Tag nach dem gestrigen Abend. Und ich war gestern auf einem Konzert hier in Hamburg, haben wir die Sporthalle. Und zwei Veteranen der elektronischen Musik haben sich die Ehre gegeben. Und zwar das französische DJ-Duo Justice war zugegen.
Und hätte ich mir Bescheid sagen müssen.
Ich bin ganz kurzfristig durch einen Kumpel, der noch eine Karte über hat, angefragt worden. Und es war wirklich ein Brett von Konzert. Es war laut, es hatte Druck und es hatte eine krass geile Lichtershow. Und geflasht von diesem Konzert packe ich Genesis, den Track, auf diese Playlist. Und einen anderen Track, den ich noch habe, der basiert auf einem Shazam-Ding, was ich in Amerika hatte. Da waren wir mexikanisch essen und ich saß happy mit meinem Burrito draußen in der Sonne und es lief ein funky Track im Hintergrund, den habe ich Shazamt und ich weiß nicht genau, wie ich ihn richtig ausspreche, aber er heißt Digi Ögi oder Digi Ögi und der Track heißt Favelas und den packe ich auch drauf und wünsche ein paar gute Sommervibes in diesen trüben Tagen.
Sehr schön. Wir haben vorhin über Bromelain und Papain gesprochen, also unter anderem auch Papaya-Extrakt und in Hamburg verbindet man Papaya sehr gerne mit Spaß und Spaß und Papaya in Hamburg ist gleichbedeutend mit Alexander Markus. So ein Wegbegleiter des Elektrolore, elektronische Musik mit Schlager gemischt so ungefähr und Coconut Papaya von Alexander Markus.
Starkes Ding, ja.
Auf jeden Fall. Da du vorhin über Pulp Fiction gesprochen hast, ich war vor kurzem im Kino im Double Feature. Zuerst lief Pulp Fiction, dann lief From Dusk Till Dawn. Auch zwei richtig gute Filme. Gut gealtert auch, wie ich finde eigentlich. Zwischendurch erschrickt man ganz kurz über die Wortwahl, so die da zwischendurch kommt. Würde man heutzutage nicht mehr so einen Film verpacken. Aber war richtig gut. Und jeder, der die Sachen kennt, weiß, dass früher Pulp Fiction Kultfilm war. Und der Soundtrack hat den Film auf den Mond gehoben. Und neben vielen anderen ist der Song Jungle Boogie von Kool & The Gang einer meiner Lieblingssongs, auch richtig funky.
Jungle Boogie, brim, brim, Jungle Boogie. Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich auch rückwärts mitsingen. Viele Menschen in meinem Umfeld nicht. Ja, alright, das zur Playlist. Lieber Klaas, wir beenden diese Nummer mit einer Kette. Und da wir uns gerade mit dem Thema Hören und Gehör auseinandergesetzt haben, zieh mir doch mal bitte eine Kette vom Gehör, vom Ohr durch den ganzen Körper. Und eine Region, die wir jetzt schon länger nicht mehr hatten, war der hintere Oberschenkel. Let's go, man. Let's go. Hau ihn raus, den Possibilismus.
Da wäre es ja smart, wenn ich irgendwann beim Ischias landen würde, nicht wahr? Wenn wir mal von hinten anfangen würden oder vom Ischias kommend. Das Gehör ist in der Temporalregion im Schädel zu finden. Interessant ist, dass Gehör sehr viel mit dem Gleichgewichtssinn zu tun hat. Der Hirnnerv vestibulocochlearis bedingt ja beides. Was ich relativ neu gelernt habe auf einer Fortbildung ist, dass man den okulären Reflex im Zusammenhang mit den Atlas so testen kann. Da geht es darum, dass man auf dem Rücken liegt und dann richtet man den Atlas und das Occiput aus, sodass es jetzt von außen gerade ist. Dann lässt man Patient die Augen schließen und dann soll er nochmal mit geschlossenen Augen den Kopf so hinlegen, dass er denkt, er wäre gerade. Und wenn es da dann krasse Abweichungen gibt, dass er den Kopf halt total schief hält, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass entweder Atlas ein Problem haben könnte oder das Vestibulum. Gut, jetzt ist die Frage, wie ich da nach unten komme.
Ja, Nicht schlecht bis hierhin. Bis hierhin nicht schlecht schon mal.
Ja, ja, ja.
Macht schon was her.
Dann kommen wir runter. Dann sagen wir mal, der Atlas hat ein übelstes Problem, dass der halt irgendwie den Kopf nicht so richtig gut balancieren kann. Dann sind wir beim ersten Halswirbel. Und der erste Halswirbel hat wichtige Funktionen für die restliche Statik des Körpers. Ich könnte jetzt natürlich über die Dura gehen. Dura ist auch am Atlas angeheftet. Und dann sind wir ratzifatzi unten beim Ischiasnerv.
Ja.
Das wäre jetzt der eine Possibilismus. Ansonsten sagen wir mal so, Atlas steht irgendwie schief. Ich bin kein Fan davon zu sagen, Translation rechts, Rotation links oder sowas. Aber es setzt sich fort. Dann haben wir halt einen Schulterhochstand kompensiert auf der anderen Seite. Die Wirbelsäule reagiert skoliotisch. Wir haben dann einen guten alten Beckenschiefstand. Das A und O in der Osteopathie. Ohne das geht es nicht. Und dann haben wir einen fetten Hartspann im Piriformis. Dann haben wir Drucki auf den posterioren Oberschenkel. Entweder haben wir dann wirklich eine Ischialgie, dass der Piriformis den Ischias nervt, oder einen guten alten Pseudo-Ischias, dass der Piriformis Triggerpunkte entwickelt, das hatten wir am Wochenende auch, und halt schmerzhaft den posterioren Oberschenkel runterzieht, ohne dass die Ischiasnerv wirklich gereizt wäre. Das könnte man dann halt mit so Lasik-Straight-Leg-Raise-Slump-Manövern austesten.
Runde Sache.
Runde Sache, nicht wahr?
Kann man sich was rauspicken, ist für alle was dabei. Die ganze Familienportion an Möglichkeiten. Mein lieber Klaas, ich muss mir jetzt noch einen kleinen Retterspitz-Salbenverband machen, um über den Tag zu kommen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Und so langsam neigt sich das Jahr auch dem Ende entgegen. Ich weiß gar nicht, wie häufig wir noch zu hören sein werden im Jahr 2024. Aber ein Recap werden wir mit Sicherheit mal machen.
Werden wir machen. Aufforderung wäre vielleicht nochmal, wir haben ein paar Fragen bekommen, aber ob ihr euch jetzt vielleicht auch nochmal uns ein paar Fragen senden wollt, weil wir dann nochmal eine kleine Recap-Folge haben und auch nochmal wieder auf ein paar Hörer- und Hörerinnen-Fragen eingehen wollen. Deswegen in die Spotify-Kommentare, auf Instagram @knochenjobpodcast uns da Fragen stellen oder auf klaas-und-dennis@gmail.com könnt ihr auch noch weitere Fragen loswerden. Ein paar haben wir schon gesammelt, es kommen noch mal welche dazu. Irgendwann haben wir auch bald unsere 100. Folge und wir schauen, ob wir das mal hinkriegen, uns nochmal zusammen zu
müssen uns nochmal treffen mit der Flasche Whisky. Wollen wir mal sehen.
Wollen wir mal sehen, wann das, in welchem Jahr das klappt.
Ja, alright. Bra. Bis dann.
Till then. Thank you.